Was ist Fakt, was Fake, was eine Information und was bloß Meinung? Wollen Sie das wirklich wissen oder bloß unterhalten werden? Wahrscheinlich beides. Hören Sie jetzt Napoleon, die ganze Wahrheit, ein Podcast der Edition 5haus zum Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa.
Selbstgekrönter Kaiser von Frankreich, nach Elba verbannt, da kann man es aushalten.
Französischer Kaiser, er war ziemlich klein, er hatte ein ziemlich kleines Ego, was er dann aufpoliert hat, indem er halt ja, so einige Entscheidungen getroffen hat, über die man streiten kann.
Wo war er dann? Auf der Insel Elba, glaube ich.
Er hat in Frankreich die Französische Revolution, war das da?
Er war verheiratet, hat aber auch andere Frauen nicht unbedingt von der Bettkante geschubst.
Er ist schon gestorben, das weiß ich.
Waterloo war sein Verhängnis, ja.
Und sein Sohn ist in Schönbrunn gestorben.
Diese Antworten bekommt man, wenn man auf der Buch Wien unterwegs ist und den belesenen Menschen dort die Frage stellt, was wissen sie über Napoleon? Viele wissen einiges, manche wissen weniges, aber niemand weiß die ganze Wahrheit. Deshalb hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Napoleon, die ganze Wahrheit, dem Podcast, der sich wie kein zweiter mit Leben, Lügen und Legenden von und um den Kaiser der Franzosen Napoleon Bonaparte beschäftigt. Mein Name ist Anna Moore, ich moderiere diesen Podcast und wie immer bin ich dabei nicht alleine. Mit mir an den Mikros sind die beiden Männer in Wien, die, das behaupte ich jetzt einfach mal so, am meisten über Napoleon wissen, weil sie sich in den vergangenen Monaten und Jahren kaum mit etwas anderem beschäftigt haben. Autor Stefan Schlögl und Illustrator Wolfgang Hartl. Hallo ihr zwei.
Hallo Anna.
Hallo Anna.
Und ihr habt das ja nicht aus reinem Spaß an der Freude gemacht, dass ihr euch mit dem neurotischen Napoleon beschäftigt habt, sondern in erster Linie deshalb, weil ihr ein Buch über ihn geschrieben habt. Napoleon schläft mit Mona Lisa, die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News, heißt es im Oktober erschienen in der Edition 5haus. Das Buch zum Podcast, der Podcast zum Buch, oder?
Yes.
Bevor wir, wie gewohnt, ein bisschen hineinblättern in das Buch und ein paar Aspekte für die heutige Folge herausgreifen und genauer besprechen, wollen wir aber auch heute wieder ein paar Mythen über Napoleon aufs Tableau bringen. Deren Wahrheitsgehalt wird dann, wie gewohnt, am Ende der Folge überprüft. Ein paar schöne Napoleon-Gerüchte gibt's heute wieder. Das Überthema ist so ein bisschen der Wirtschaftsfaktor Napoleon, richtig?
So ist es, genau.
Gerücht Nummer 1, in der letzten Folge, Folge 2, ging es ja darum, wie Napoleon mit den Frauen verfahren ist und was es da für Geschichten gab. Und da haben wir ja schon gehört, dass Napoleon auch einmal einen mehr oder weniger lesenswerten Liebesroman geschrieben hat.
Unbedingt zu lesen.
Also, ja, genau.
Und nachdem, Genie et Clisson.
Und nachdem wir heute ja auch so ein bisschen unter dem Motto der Buchmesse stehen, bleiben wir doch gleich beim Bücherschreiben. Hat er sich denn tatsächlich auch an ein anderes Buch gewagt, vielleicht an ein gesellschaftlich doch ein bisschen relevanteres? Wollte Napoleon tatsächlich den Koran neu schreiben? Gerücht Nummer 1. Gerücht Nummer 2, da geht es dann schon ein bisschen in die unternehmerische Richtung auch.
In diesem Fall geht es darum, hat Napoleon tatsächlich die Konservendose erfunden?
Das klingt so, als wäre er der erste Start-up-Entrepreneur gewesen, hat irgendwas erfunden, was es noch nicht gab.
Die Frage werden wir am Ende unseres Podcasts beantworten. Bleiben Sie dran.
Wie viel?
Das ist mein Lieblingsthema.
Wie viel Geld hätte er bekommen bei 2 Minuten 2 Millionen?
Und die dritte Frage ist, wie viel Geld hat er bekommen, als er Amerika verkauft hat? Beziehungsweise hat er Napoleon Amerika verkauft?
Was wir auch noch hören werden heute, ist, wie Napoleon sich bei seiner Rückkehr nach Wien geschlagen hat. Diesmal war er nicht in Schönbrunn, sondern er war in der Halle D in der Messe Wien unterwegs. Auch da ist es schön. Wir waren mit ihm unterwegs auf der Buchmesse und der Kaiser der Fake News musste sich einige Fragen von den MessebesucherInnen anhören. Das gleich, zunächst aber wie versprochen.
Aufgeschlagen. Ein Blick ins Buch.
Lieber Stefan, welches Kapitel blättern wir heute auf?
Diesmal geht es um uns ein wenig den Wirtschaftsfaktor Napoleon anzusehen, um das Kapitel Vive la Transformation. Ein Land verwandelt sich und der Potentat gleich mit.
Ja, der Potentat, der hat sich ziemlich verwandelt und zwar nicht nur optisch. Also das war sehr spannend, sozusagen diese ganzen alten Drucke auszuheben und zu sehen, wie er sich von diesem hageren Soldaten in diesen wohlbeleibten Kaiser verwandelt hat. Es ist wirklich interessant, wie das Äußere sozusagen das Innere da widerspiegelt. Und aber was man vielleicht nicht so weiß, ist, dass er auch von diesem einfachen Soldaten sozusagen sich wirklich zu einem Mann der Macht verwandelt hat. Und in allen Bereichen, also hat er ein wirkliches Umstyling auch gemacht. Zwischendrin gab es wirklich so ein, ich lasse mir jetzt meine langen Haare schneiden, also weg mit den Hunden.
Da war aber Heidi Klum beteiligt.
Ja, wir haben lange über das Wort Umstyling diskutiert. Egal. Auf jeden Fall hatte er dann diesen Kurzhaarschnitt und auch seine ganze, also diese Uniform hat er dann abgelegt, den grünen Soldatenrock, und ist in sein Konsulgewand reingegangen und hat wirklich dann auch sozusagen diesen Wahnsinn, den er gehabt hat im Krieg, sozusagen mit diesen Nachtmärschen, mit denen er Schlachten gewonnen hat, mitgenommen sozusagen in seine Konsulherrschaft und hat dort wirklich mit einem unglaublichen Workaholic-Programm sein Konsulat angetreten. Und das ging dann weiter auch in diesem wirtschaftlichen Bereich. Stefan, glaube ich, du hast ein paar gute Beispiele.
Tatsächlich ist es erstaunlich bei Napoleon Bonaparte, dass er einer der ersten Herrscher ist, die die Wirtschaftspolitik ganz offensiv in ihrem Tun und Handeln mitdenken und auf Basis der Verheerungen nach der Französischen Revolution tatsächlich den Staat neu aufgebaut hat, sei es was die Verwaltung betrifft, aber auch ganz konkret die Wirtschaftspolitik. Da war unter anderem ein Aspekt, dass er eine neue Zentralbank gegründet hat, dass er kontinuierlich und tatsächlich systematisch Steuern erheben hat lassen. Also er hat dann wirklich sowas wie einen modernen Staat erschaffen auf den Trümmern der Französischen Revolution. Ein weiterer Aspekt war, dass er den Code Civil zumindest mitgestaltet hat. Der Code Civil ist sozusagen die Basis einer modernen Rechtsprechung, die, und das ist auch ganz wichtig für den gesamten Wirtschaftsbereich, zum ersten Mal das Privateigentum eines Bürgers geschützt hat, was ja grundsätzlich die Basis ist für jeden Kapitalismus, dass das, was ich bekomme, was ich verdient habe, dass das auch dann gesichert bleibt.
Hat er das komplett alleine gemacht oder hatte er da Vorbilder oder ist das alles Kraft seiner Gedanken, Vorstellungen, Ideen entstanden? An wem hat er sich da orientiert? Hat er Mentoren?
Da hat er tatsächlich sein Organisationstalent, da sind wir bei dem, was der Wolfgang gesagt hat. Also man muss ja auch, in militärischen Organisationen ist da mindestens genauso wichtig wie auch Leadership. Und da hat er tatsächlich die besten Köpfe des Landes zusammenkommen lassen, hat sie versammeln lassen, hat aber gleichzeitig, das muss man sagen, diesem Code Civil, wie er in der Entstehung begleitet, und hat schon diesem Gesetzeswerk seinen Stempel aufgedrückt, seinen individuellen.
Ich glaube, anfangs war es fast so wie eine Expertenregierung, oder?
Könnte man so sagen, das war am Anfang der Konsulzeit von Napoleon, war es tatsächlich noch so, dass er sich tatsächlich beraten hat lassen. Ab 1804, 1805 war er dann einigermaßen beratungsresistent.
Ist in seine kaiserliche Egomanie gegangen.
Genau, ja, richtig.
Klingt jetzt alles erst einmal ganz gut für das Land Frankreich an sich, aber es gibt ja oft auch Schattenseiten von solchen Herrschaften, von solchen Machtübernahmen. Gab es bei Napoleon oder welche gab es da für Frankreich, für das Volk vielleicht auch?
Naja, es gab im Wesentlichen zwei Aspekte, die man im Bereich Wirtschaft da erwähnen könnte. Das eine ist, dass Napoleon der Erste war, der erste Militär, der ganz konsequent einen Wirtschaftskrieg, in dem Fall gegen Großbritannien bzw. England, geführt hat, eben mit Hilfe der Kontinentalsperre. Da war es kurz gefasst, was verboten von ganz Europa, vom europäischen Festland, Waren nach England zu exportieren bzw. von Großbritannien auf den Kontinent zu importieren, was es so bis dahin nicht gegeben hat. Dann hat er, war auch im künstlerischen, kulturellen Bereich tätig, oder Wolfgang?
Ja, im künstlerischen Bereich hat er sozusagen diese Raubkunst, die früher sozusagen ja dann mehr oder weniger ein Schlafzimmer von diversen Königen und Königinnen gewandert ist, ist das eigentlich auch dann so in die Wirtschaft eingegangen. Nicht? Also diese genau. Sachen, die man sozusagen jetzt irgendwie mitgenommen hat, wurden dann wieder in die Wirtschaft investiert oder in den Krieg investiert. Auch zum Beispiel ja das Louvre, nicht? Das wurde ja dann auch zum Beispiel, dass heute ein großer Wirtschaftsfaktor vielleicht in Paris ist, ist ja damals auch sozusagen entstanden mit diesen Geschichten.
Also er war der Erste eben, der diese Raubkunst systematisiert hat, inventarisiert hat, und damit haben dann die Kunstwerke auch im übertragenen Sinne einen Preiszettel gehabt. Und somit konnten sie dann auch weiter gehandelt werden, und so hat er wieder Geld für seine Kriegskasse bekommen.
War er als Person, könnte man auch sagen, er war als Person ein Wirtschaftsfaktor? Hat er sich selbst auch wirtschaftlich vermarktet, eingebracht in das Wirtschaftssystem?
Also man könnte zugespitzt sagen, er war sein eigener Wirtschaftskreislauf, weil er um sich herum einfach mit seinen ganzen Unternehmungen, jetzt abseits des Militärischen, was wieder eigener Bereich ist, aber er hat ja Zeitungen gegründet, er hat ja durch seine künstlerischen Aufträge wieder einen ganzen Bereich innerhalb der künstlerischen Bohème unterstützt und gefördert. Also er hat ja auch durch seine Taten, das meine ich nicht nur positiv, sondern auch im negativen Sinne, ja immer wieder für einen Geldfluss um sich herum gesorgt, wenn man nur allein sich vergegenwärtigen soll, die Medaillen, die er von sich prägen hat lassen nach jedem Feldzug, nach jeder Schlacht. Auch das war ja auch schlussendlich ein Wirtschaftsfaktor für alle, die in diesem Wirtschaftskreislauf tätig waren.
Alles Weitere zum Thema Wirtschaft, Wirtschaftsfaktor Napoleon, lesen Sie im Buch nach. Kommen wir zu einer weiteren Wissenslücke meinerseits, die das Buch beantwortet, die ihr beide mir aber jetzt auch beantworten könnt. Wann und wie genau war Napoleon denn eigentlich in Wien?
Ich denke, es gibt so zwei bekannte Aufschläge, oder? Des guten Manns. Es gab einen, der war 1809, der ist für die Wiener Bevölkerung nicht so gut ausgegangen. Das ist mir in Erinnerung, weil er damals, glaube ich, der Gründer der Wiener Ringstraße war, indem er ein großes Loch in die alte Stadtmauer geschossen hat.
Ist das belegt oder ist das Fake News?
Also, ich bin der Illustrator.
Und wie ich mittlerweile gelernt habe, Illustratoren haben immer recht. Der zweite Aufschlag, wie du es bezeichnest, war 1805. Das war rund um die berühmte Schlacht von Austerlitz, die er als eine seiner schönsten Schlachten immer bezeichnet hat. Aber das waren so die zwei...
20.000 Tote, sage ich nur.
20.000 Tote hat er seiner Josephine geschrieben und war ganz entzückt von diesem Gemetzel. Aber das waren so die zwei bekannten Besuche, wenn man das einmal so sagen darf, in Wien.
Also wir hatten 1805, 1809. Ich rechne jetzt nicht zurück im Kopf, live on tape, wie lang das her ist. Fakt ist auf jeden Fall, er war jetzt wieder da und wir waren mit ihm unterwegs.
Napoli on Tour. Unterwegs auf der Buch Wien.
Wir sind in Begleitung des Kaisers der Franzosen über die Buch Wien spaziert und da war natürlich die wichtigste Frage zuerst, wissen die Leute denn überhaupt noch, wer dieser Mann ist? Erkennt man den großen Kaiser der Franzosen heutzutage noch?
Ein Mann in Uniform?
Napoleon vielleicht? Also ich denke Napoleon. Mal, das soll Napoleon sein.
Im Moment sehe ich ganz eindeutig den Herrn Napoleon.
Napoleon?
Napoleon.
Sehr moderne Napoleon.
Napoleon?
Ich denke, das ist Napoleon.
Napoleon.
Napoleon?
Mit Anna Sonnenbrunn.
Beim Erkennen ist es nicht geblieben, denn wenn man diesen Napoleon schon mal vor sich hat, dann stellt man ihm natürlich auch eine Frage oder zwei, nicht wahr?
Wenn du Napoleon eine Frage stellen könntest, was würdest du ihn denn fragen?
Wie hieß dein Pferd? Wie groß bist du?
Wo er wirklich so klar war, wie die Geschichte sagt. Oder ob das nur Diskreditierung war von der Geschichte an ihm.
Warum steht er so verkrampft da?
Woher nimmst du dein Selbstbewusstsein?
Wie er die heutigen Machthaber sieht, die Diktatoren, die Autokraten, was sie falsch machen oder richtig machen.
Eure Majestät, was liegt Ihnen wirklich am Herzen? Was liegt euch wirklich am Herzen?
Wie er sich nach dem Russlandfeldzug gefühlt hat.
Ob er zufrieden war mit seinem Leben und alles nochmal so machen würde, wie er es gemacht hat.
Macht die Brille dich jetzt cool?
Warum? Warum zum Teufel?
Jetzt haben wir das Thema endlich am Tisch. Es war nicht zu übersehen, auch auf der Buchmesse. Napoleon trägt eine Brille, eine blau-rote Brille. Seit ich dieses Buch zum ersten Mal in der Hand hatte, Wolfgang, frage ich mich, warum trägt er eine Brille? Was hat es mit dieser Brille auf sich?
Die Brille war ganz wichtig für uns, weil die verbindet sozusagen all diese Facetten von Napoleon. Wir haben auch irgendwie gesagt, es ist die Brille, die er selbst nie tragen konnte, wollte vielleicht sogar. Weil einfach jeder sieht sich, glaube ich, selbst nicht so, wie man ihn später vielleicht dann beurteilen oder sehen würde. Und wir haben ihn auch nicht beurteilt, hoffentlich, sondern einfach versucht, verschiedene Facetten aufzuzeigen und die wir auch durch diese Augen von verschiedenen Künstlern schon wahrnehmen durften. Also eben diese großen Maler, also von meiner Seite oder Grafiker, von der anderen Seite Stefan,
Wissenschaftler, Autoren, Forscher.
Richtig. Durch diese vielen Menschen haben wir sozusagen den Napoleon ja schon sozusagen aufbereitet bekommen und durften daraus unser Buch machen. Und das ist sozusagen auch die Brille vielleicht. Wir haben gesagt, das Rot steht für die Geschichte, das Blau steht für die Zukunft und das Grau dazwischen für unsere Gegenwart, die auch nur eine Schattierung ist, die im Moment die Wahrheit
ist. So ist es.
Ist.
Man denkt sofort, und so ging es, glaube ich, vielen Leuten auch auf der Buchmesse, an so eine 3D-Brille, die man im Kino kriegt, die auch, oder die Brillen, ich kann mich erinnern, wenn Sonnenfinsternis ist, durch die man dann durchschaut, ja. Rot-Blau. Es ist aber nicht so, dass wenn man sich selber so eine Brille aufsetzt, dass man dann im Buch irgendwelche 3D-Sachen sieht, oder doch?
Doch,
doch. Ja.
Es gibt sogar wirklich ein historisches 3D-Bild da drinnen. Das Schlafzimmer Napoleons gibt es wirklich in 3D, das ist ein altes, also ja, ein historisches Bild, 3D, das wir drinnen haben.
Okay, ja. Ich muss euch kurz unterbrechen, ich würde gerne noch weiter über die Brille reden, aber wir haben jetzt gerade eine sensationelle Meldung. Ich muss jetzt kurz dieses Gespräch unterbrechen, ich schalte zu meiner Korrespondentin vor Ort in Rudolfsheim 5-Haus. Hallo, hallo.
Ja, Anna. Danke. Hier im Wiener Vorzeigebezirk Rudolfsheim 5-Haus überschlagen sich gerade die Ereignisse. Es zeichnet sich einer der größten Skandale aller Zeiten ab. Kurz zur Vorgeschichte. Gerade erst wurde in der Edition 5-Haus der weltweite Bestseller Napoleon schläft mit Mona Lisa veröffentlicht. Das Buch eroberte den Buchhandel im Sturm. Darin erzählen Stefan Schlögl und Wolfgang Hartl nicht nur vom Aufstieg des Korsen, sondern berichten schlagfertig und bildgewaltig über seine Affären, seine Marotten und seine Niederlagen. Doch seit längerem gibt es rund um das Werk böse Gerüchte. Wohlinformierte Quellen behaupten, es handle sich bloß um Fake News, um ein Meisterwerk der Message Control. Ein unfassbarer Verdacht, der sich nun zu erhärten scheint. Jetzt meldet sich einer via Audio-Message zu Wort, der es wissen muss. Napoleon Bonaparte himself. Und was er zu sagen hat, ist eine Sensation. Hören Sie jetzt die ganze Wahrheit vom Kaiser der Fake News.
Dieses Buch ist eine Frechheit. Sie liefern Schuh. Lügen, Lügen, Lügen. Sie auteur ont le mieux. Journal volé, sans démonter. C'est mon histoire. Ma belle Josephine, sie wird mir das nicht verzeihen. Tout le secret. Die Sache mit dem Mops, dass ich eine Jungfrau zersägt hatte. Et puis prétendre que je suis mort. Ich lebe. Eine Frechheit. Les photos, mon album de famille, tout volé. Bien sûr que le vivre fait le tour du monde. C'est aussi mon histoire. Ein riesiger Erfolg, nur ich sehe keine müde Frauen, dass ich melde den Direktorium in Paris. Ma grande armée est déjà en route pour 5-Haus. C'est canaille, c'est mafique, c'est contas.
Das war die Stellungnahme vom Kaiser der Franzosen, die uns vor wenigen Minuten erreicht hat. Ist Napoleon wirklich am Leben? Beruht Napoleon schläft mit Mona Lisa auf seinem verschollen geglaubten Tagebuch? Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die gegen Autor Stefan Schlögl und Illustrator Wolfgang Hartl erhoben werden. Was ist Fake? Was Fakt? Wir wissen nur eines, es gilt die Unschuldsvermutung. Bis zur Lösung dieses Falles kann ich der Bevölkerung nur raten, bleiben Sie ruhig und kaufen Sie dieses Buch.
Das war unsere Korrespondentin Marie-Louise Austerlitz aus Rudolfsheim 5-Haus. Sind ja harte Vorwürfe, die Napoleon Bonaparte hier macht. Ich habe die beiden Autoren ja jetzt vor mir sitzen. Was ist denn eure unmittelbare Reaktion darauf jetzt?
Also ich muss ganz ehrlich sagen.
Also es sind ja schon schlimme Dinge, deren er euch da jetzt bezichtigt hat.
Kann und will dazu einfach nur sagen, dass mir ist es einfach nicht erinnerlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also dazu habe ich keine Wahrnehmung.
Reden wir über Dinge, über die ihr hoffentlich sehr wohl Wahrnehmungen habt. Wir haben am Anfang der Folge wieder drei Mythen, drei Fragen aufgeworfen. Die wollen wir natürlich jetzt klären.
Aufgelöst. Die ganze Wahrheit.
Frage Nummer eins, die wir vorhin aufgeworfen haben. Wollte Napoleon tatsächlich den Koran neu schreiben? Was hat es damit auf sich? Ist ja ein großes Unterfangen.
Den Koran neu zu schreiben, würde ich ihm zumindest zutrauen. Tatsächlich aber geht dieses Gerücht auf den Ägyptenfeldzug zurück, wo er sehr viel dafür getan hat, um sich bei den regionalen Machthabern, vor allem den religiösen Machthabern anzudienen. Da hat er zum einen seine Soldaten in grüne Uniformen gesteckt, im Gegensatz zu den blauen bzw. blau-rot weißen. Grün ist die Farbe des Propheten. Und so wollte sich eben den regionalen Machthabern da freundlich gesonnen zeigen. Dann gibt es aber noch ein anderes Beispiel, Wolfgang, das auch zeigt, wie in welche Richtung Napoleon da damals gedacht hat.
Ja, genau. Das mit den grünen Jacken hat ja nicht so ganz so gut funktioniert, oder Stefan? Und genauso wenig wie, dass er Koranverse in die Trikolore einpflegen wollte, sozusagen. Und die dritte Sache oder eine weitere Sache, würde ich jetzt mal sagen, es gab genug Dinge noch wahrscheinlich, war sogar sein Name, wie er gerufen wurde oder sich selbst nannte, Stefan.
Ja. Das war er selbst wurde damals in Ägypten Ali Bunabardis genannt, also das ist quasi eine Arabisierung des Namens Bonaparte. Und die andere Bezeichnung war?
Sultan
El-Kemir,
der große Sultan, oder?
So hat er sich selbst genannt.
Hatte er denn aber den Koran gelesen, wenn er ihn schon nicht neu schreiben wollte?
Napoleon war ja unglaublich belesen und hatte auf seinen Reisen immer eine Bibliothek mit, auch in Ägypten. Das war so eine Reisebibliothek.
Das muss man sich vorstellen, tatsächlich wie ein großes Buch, also ja, ein Koffer, in dem wirklich von den Buchbindern maßgenau jene Bücher, die sich Napoleon gewünscht hat, die in diese Bibliothek hat, dass die da genau reinpassen. Und unter anderem war bei der Ägyptenkampagne eben auch, hat den Koran mitgehabt. Mhm. Muss man aber dazu sagen, dass er auch ein Buch über indische Heilslehren mitgehabt hat, was zumindest dann für ihn wahrscheinlich irgendwo diesen Gedanken mitschwingen hat lassen, vielleicht erreicht über Ägypten doch auch gleich Indien.
Das habe ich mir auch gedacht, so je nachdem, wo man landet, man muss vorbereitet
sein. Man braucht die entsprechende Literatur.
Okay, Gerücht Nummer zwei, mit dem wir aufräumen oder das wir als wahr oder falsch herausstellen wollen. Hat er die Konservendose erfunden, Wolfgang?
Ja, schon relativ früh, ich glaube 1795, da war noch Kommandant von der Heimatarmee sozusagen, hat er einen Auftrag gegeben oder hat er ausgelobt, dass 12.000 Goldfrau waren das, für den Erfinder, also für eine Findung sozusagen von konservierten Lebensmitteln, weil damals war ein bisschen das Problem der Versorgung. Also es war ja nicht so, dass er diese Plünderungen nicht irgendwie unterstützt hätte, aber er wollte auch irgendwie verhindern sozusagen, dass man nur davon leben musste und strategisch besser agieren konnte, indem die Armee einfach die Lebensmittel mit hat. Und ich glaube, das war dann 1810, hat es dann ein Franzose geschafft, Lebensmittel zu konservieren, hat den Preis sofort bekommen, war allerdings in Gläsern konserviert und ein Jahr später war es dann ein Engländer, der das Ganze dann in Dosen gebracht hat und auch sofort patentieren hat lassen.
Also waren die Engländer schneller?
Nur hat er leider, muss man dazu sagen, den Dosenöffner nicht mitentwickelt.
Also die lustigste Geschichte überhaupt. Also ich liebe diese Geschichte. Erst 48 Jahre später hat man dann diesen Dosenöffner erfunden und das ist jetzt vielleicht eine lustige Geschichte, aber es war, glaube ich, nicht lustig, weil es haben sich unglaublich viele Menschen auch verletzt. Weil damals zum Beispiel im Krieg hat man dann Dosen mit Bajonetten aufgemacht, die ist abgerutscht und ich möchte jetzt nicht weiterzählen.
Ja, wenigstens waren die Lebensmittel dann 48 Jahre später noch essbar, ja, in den Dosen.
Absolut richtig, absolut richtig. Also,
doch noch ein
Happy. Schönes Beispiel
für Nachhaltigkeit
und Geduld.
Okay, kommen wir zu Gerücht Nummer 3. Hat Napoleon Amerika verkauft?
Ja, das ist ja auch eine großartige Geschichte. Die ist, ja, glaube ich, auch bekannt, und zwar auch, dass er das ziemlich günstig gemacht hat. Also ich glaube, $7,20 pro Quadratkilometer, ein Schleuderpreis, oder?
Aber wie passt das zusammen? Wir haben gerade vorhin gehört, er war ein Wirtschaftsexperte, Wirtschaftsgenie. Wie passt das zusammen, dass er Amerika für dann so einen Spottpreis verkauft?
Also für die genauen Gründe gibt es einige Indizien. Das eine ist zum Beispiel gewesen, dass er zu dem Zeitpunkt, als er Amerika verkauft hat, da muss man genauer dazu sagen, das war das Territorium Louisiana. Das Territorium Louisiana war viel, viel größer als der jetzige US-Bundesstaat, hat ungefähr gereicht vom New Orleans bis hinauf zur kanadischen Grenze. Dieses Gebiet war für Napoleon, obwohl relativ groß, auch gleichzeitig relativ wertlos. Der ganze Westen war damals noch nicht erschlossen. Man hat einfach nicht gewusst, was es dort gibt, was es dort zu erwarten gibt. Aber das schwerwiegendste Argument für den Verkauf war wohl, dass die französische Marine am Atlantik mittlerweile der englischen Marine vollkommen unterlegen war. Es gab also keine Verbindung zu dem Kolonialgebiet. Und was auch ein ganz ein wichtiger Aspekt war, in Napoleons strategischen Überlegungen mit diesem Verkauf an die USA, an Washington, hat er die USA gestärkt, was dann wiederum die Engländer auf den Plan gerufen hat, weil das ja damals zwar nicht mehr britische Kolonie war, aber doch im britischen Einflussbereich, um das einmal so zu sagen.
Und die Engländer dann wahrscheinlich damit geschwächt, weil sie dann beschäftigt waren.
Weil sie damals dann Übersee, mit Übersee und damit auch mit einem noch mehr erstarkenden Vereinigten Staaten konfrontiert waren.
Ich glaube, Amerika ist damals mehr als doppelt so groß geworden nach dem Verkauf.
Ja.
Also im Endeffekt doch ein kluger Schachzug und eine Verifizierung. Also ja, er hat Amerika verkauft.
Tatsächlich hat er Amerika verkauft.
Was sonst noch alles stimmt oder nicht stimmt über Napoleon, lesen Sie in dem Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa, über das wir auch in der nächsten Folge wieder reden werden. Haben wir einen kurzen Ausblick, worum es in Folge 4 gehen wird?
Auf alle Fälle, Wolfgang, oder? Weil dann werden wir uns einem unserer Lieblingsthemen widmen.
Marotten.
Splains.
Und Ticks. Sehr gut, wir freuen uns. Und wir freuen uns auch, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wieder dabei sind. Mein Name ist Anna Moore, ich verabschiede mich und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie möchten, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns, teilen Sie diesen Podcast auf all Ihren Kanälen, verbreiten Sie die News über den Fake News Kaiser, aber tun Sie nichts, was Napoleon nicht auch getan hätte. Auf Wiederhören.
Ciao.
Au revoir.
Napoleon schläft mit Mona Lisa. Die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News. Ein Buch von Stefan Schlögl und Wolfgang Hartl, erschienen in der Edition 5haus. Jetzt im Buchhandel. Die ganze Wahrheit unter www.edition5haus.at.